Herzlich willkommen zum Podcast Breiter wie Schwarzenegger mit Coach und Transformationsspezialist Thomas Holzer, der dir zu deinem Wunschkörper verhilft.
Hallo zum nächsten Podcast und diesmal wieder einen supergeilen Gast. Das ist der Heinz Olesch. Heinz, servus.
Servus Thomas, freut mich.
Ja, also ich bin jetzt auch, wie du es gleich spontan zugesagt hast. Ja, ich habe mir gedacht, einfach Bodybuilding und Strongman gehört ja irgendwie zusammen und dass du ja die, darf man eine Legende schon sagen, oder fühlst du dich dann zu alt?
Ja, mein alt fühle ich mich sowieso, egal ob es jetzt Legende heißt oder sonst was. Wenn man die 50 überschritten hat, dann nagt der Zahn der Zeit schon ganz schön.
Ja, genau. Deswegen habe ich gedacht, die Bodybuilding-Legende. Ich darf einmal sagen, wir fangen mal damit an, was du überhaupt gemacht hast, so also ein bisschen deine Karriere, bevor wir mal zum Strongman-Training, deine Wettkämpfe, was du organisierst, kommst. Wie bist du zum Strongman gekommen? Was hast du vorher gemacht? Erzähl mir ein bisschen.
Das ist eigentlich eine ganz schöne lange Geschichte. Mal vorher, was man halt in Bayern macht, mit 9 Jahren habe ich angefangen mit dem Fingerhäkeln. Und dann, je ein bisschen älter geworden bin, habe ich noch immer schon trainiert, weil mein Vater hat auch immer schon trainiert. Und
also direkt der Krafttraining, oder?
Ja, Krafttraining. Mhm, ja. Fußballspielen und sowas, das rechnet jetzt nicht so dazu. Da war ich nicht so das Talent. Man hat es ja gemacht, was die ganzen Schulspäzien auch gemacht haben. Aber das war nicht so das meine. Kraftsport, das war schon immer das, was mir am besten gelegen ist. Und da ging es ja dann los beim Wettkämpfen, wo ich noch schon ein bisschen älter geworden bin, auch mit dem Steinheben, also in Bayern, ist eh ganz populär. Und ja, und dann habe ich da mal trainiert. Ani ist ganz klar Vorbild. Man denkt, ja, vielleicht gehen wir was mit Bodybuilding in die Richtung. War aber auch nicht so irgendwie das meine, weil ich bin relativ schnell stark geworden. Aber gut, mit dem Ausschauen, glaube ich, das war ja nichts mit meiner Größe und alles. Da ist schwierig im Bodybuilding. Ja, ja. Und Kraftsport hat mir eigentlich recht gut getaugt. Ich habe dann Kraft-Dreikampf auch noch gemacht, ein paar Jahre lang. Da habe ich zwar dann Probleme gehabt mit den ultra tiefen Kniebeugen, was man immer sakralgelenk verschoben hat. War nicht so optimal. Und dann war halt einmal der Kollege von dir, der Peter Hensel, der hat einmal dann den stärksten Mann Oberbayerns gemacht. Das war 91.
Das weiß ich, das war in Sauerlach. Sauerlach. Das war die erste Strongman-Meisterschaft, wo ich auch selber gesehen habe.
Genau. Ich habe sie auch nur vom Fernsehen her kennt, aber ich denke, die schaue ich mir jetzt einmal live an. Und dann sind wir da hingefahren. Und da bin ich ein paar Wochen vorher, bin ich da deutscher Meister geworden im Steinheben. Also war eigentlich so ganz gut beieinander. Und da war das Lustigste und sitzen wir uns halt hier und wollen wir uns das anschauen. Und dann ist gleich der Hänsel dahergekommen, ja, wo ich meine Sachen habe und ich muss mitmachen. Und er sagt, ja, bist wahnsinnig, wollen wir das jetzt einmal anschauen. Kann doch da nicht starten. Und ja, was brauchst du denn? Brauchst du einen Gürtel oder das? Oder du musst mitmachen. Gut, hat er mich halt überredet. Was man zwar auch nicht so, ich wollte es eigentlich nur anschauen. Dann hat er gesagt, ja, probier es halt vorher, dann haben wir schnell hinter das Haus hintere, weil es war ein Auto zum Umschmeißen und ein LKW zum Ziehen. Das hat eigentlich ganz gut hingehauen, so aus dem Stand raus. Dann habe ich gesagt, ja gut, gibst mir noch einen Gürtel und Schuhe habe ich, dann hat man da auch noch jemanden geliehen. Ja, und dann habe ich da mitgemacht und ist ja ganz gut gelaufen. Also die typischen Strongman-Disziplinen, wie gesagt, das Auto umwerfen, LKW ziehen, das habe ich noch gleich gewonnen.
War, glaube ich, auch noch Beinpresse auf Wiederholungen, gell?
Ja, Beinpresse auf Wiederholungen. Beinpresse habe ich noch nie in meinem Leben gemacht gehabt, weil sowas habe ich gar nicht gehabt. Dann war Bankdrücken auf Wiederholungen, nur mit 100 Kilo, ewig viel Wiederholungen. Das war auch was, was ich überhaupt nicht gewohnt war, weil ich habe halt eher schwer trainiert. Ja. Aber das war interessant. Insgesamt bin ich noch Dritter geworden. So früh, Dritter, glaube ich, bin ich geworden. Und
also da konnte ich mich, das war für mich einschneidend, dass du das Auto umgeschmissen hast. Weil da, glaube ich, warst du sogar der Schnellste damals.
Ja. Auto umschmeißen und LKW-Ziehung habe ich gewonnen.
Ja, genau, da konnte ich mich, wie gesagt, noch daran erinnern. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, weil man denkt hat, die anderen haben da ewig gebraucht, bis das Auto umgeschmissen haben. Und bei dir war das ruckzuck.
Ja, das war, ich weiß nicht mehr lang, aber es war auf jeden Fall unter 10 Sekunden und das war dann, das hat mir schon gefallen. Ja, diese Disziplinen, das gefällt mir so. Ja, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, Interesse ist größer geworden. Hat man auch selber ein paar so Disziplinen zusammengeschweißt, habe dann einen Manfred Höberl auf der FIBO kennengelernt, weil der Hänsel hat dann auch auf der FIBO so Wettkämpfe gemacht. Dann haben wir uns halt ein bisschen vorbereitet, damals mit Franz Beil. Und mit denen habe ich dann trainiert und haben uns auf die FIBO vorbereitet, haben da Wettkämpfe gemacht. Dann habe ich da einen Höberl Manfred kennengelernt und der hat da schon internationale Wettkämpfe gemacht.
Das war ja damals nur so in den Kinderschulen, das
ja, Verbrennen. Genau, in Deutschland hat sowieso keiner, keiner kennt, wenn ich da, ich weiß ja noch, bei mir da trainiert habe und so. Die Leute haben es nicht glauben können, die da vorbeikommen sind. Zum Glück sind wir auf dem Land und kommen nicht so viele Leute vorbei. Aber die haben alle gemeint, was ist denn das für ein Wahnsinniger? Manche haben stehen geblieben, sind dann wieder umgedreht, haben zugeschaut, ein bisschen Training, andere haben nur den Kopf geschüttelt. Ja, das war einfach eine Zeit damals, da hat das keiner kennt. Und das war einfach ganz was Spezielles. Ja, und dann ist es halt immer weitergegangen. Habe auf der FIBO dann gewonnen, hat der Höber gesagt, kommt einmal, wir haben eine Qualifikation für die Europameisterschaft. Das war aber dann schon 94. Sind wir da dann nach hinter Hamburg hochgefahren, haben da mitgemacht. Wie gesagt, habe ich noch die Qualifikation gewonnen, habe dann bei der Europameisterschaft teilnehmen dürfen, einen Tag drauf. Also habe zwar schon einen Tag Wettkampf in den Knochen gehabt, habe dann am nächsten Tag bei der Europameisterschaft mitgemacht. Bin dann auch gleich Vierter geworden und dann ist eigentlich, der Rest ist eigentlich Geschichte, weil dann bin ich sofort von da einen Monat drauf nach Finnland zu einem internationalen Wettkampf eingeladen worden. Dann nach Schottland im August und im September haben sie mich dann zum World Strongest Man eingeladen. Und dann.
War das jetzt schon, hast du da noch gearbeitet oder hast du es da schon profimäßig betrieben? Wer hat das da ausgeschaut?
Nein, ich habe voll gearbeitet. Also als Installateur, 9 Stunden auf der Baustelle. 5 Tage Woche, 40 Stunden und 6 Mal in der Woche trainiert, was ja im Nachhinein viel zu viel war, weil es hat ja keine Ahnung gehabt. Ich habe jetzt gegessen, was gegangen ist und habe viel trainiert und habe gehofft, dass ich halt immer stärker werde. Aber bis 96 komplett angestellt gearbeitet, ab da dann habe ich mich selbstständig gemacht als Subunternehmer, als Installateur. Und habe mir dann die Stunden besser einteilen können. Habe dann im Winter mehr gearbeitet, im Sommer, weil die Wettkämpfe waren weniger. Und habe so dann das einigermaßen so steuern können, dass mir die Wettkämpfe hin hat. Habe aber trotzdem noch bis 99 dann als Installateur gearbeitet. Das heißt, da waren dann schon 5, 6 Weltmeisterschaften, habe ich immer noch mitgemacht.
War krass.
Als reiner Amateur und bin dann. 99 habe ich dann Palfinger als Sponsor gewinnen können. Und dann kann man mal sagen, habe ich mir mal ein richtiges Profi-Jahr hingelegt.
Ja. Hast du es dann von den Leistungen auch gemerkt, das Profi-Jahr? Dass du sagst, jetzt kannst du dich wirklich auf den Strongman konzentrieren?
Ja, also die Regeneration ist natürlich ganz was anderes gewesen. Und wenn man natürlich nicht 9 Stunden auf die Beine ist, das ist auch ganz klar. Okay. Der Unterschied, ich habe dann innerhalb kürzester Zeit, wo ich nicht mehr auf dem Bau war, 5 Kilo zugenommen, einfach von der Bewegung. Ich habe natürlich weiter gegessen, aber war dann in kürzester Zeit um 5 Kilo schwerer, weil ich einfach nicht mehr so viel verbrennt habe. Aber Regeneration und Training, das war natürlich schon super. Also ich muss sagen, von 99 bis 2004, kann ich sagen, bin ich dann eigentlich immer noch stärker geworden. Also da war wirklich so bis 38 hin, also 38 Jahre, ging es eigentlich stetig bergauf. Problem war natürlich 2004, da habe ich mir noch einen Bizeps gerissen. Da war ich noch ein bisschen außer Gefecht. Aber sonst...
Wie lange warst du aktiv?
Ich habe einen Strongman-Sport alleine habe ich 16 Jahre gemacht. Also war 8 Mal beim World Strongest Man, aber insgesamt waren 16 Jahre lang Wettkämpfe. Und ja, war schon eine lange Zeit. Also die meisten, wenn 10 Jahre machen, dann ist schon relativ viel.
Mhm. Aber du bist ja jetzt, wie oft bist du Deutscher Meister? 13-facher Deutscher
12 Mal. Meister. 12 Mal. 2005 habe ich nicht mitmachen können, da bin ich am Knie operiert worden. Das war die einzige deutsche Meisterschaft, wo ich noch nicht starten können habe.
Mhm. Und wann hast du dann das letzte Mal mitgemacht?
2006 habe ich dann meinen 12. Titel gewonnen und da habe ich mich dann noch mehr aufs Organisieren konzentriert. Ich habe zwar 99 schon den ersten Wettkampf organisiert, aber dann ist halt mit der Zeit immer mehr geworden. Also die Athleten sind dann schon langsam mehr geworden und dann habe ich mich halt auf die Wettkampforganisation mehr spezialisiert und 2006 habe ich dann die Firma FitGiant einfach angefangen mit Supplements drumherum und habe mir da geschaut, dass ich auch noch ein zweites Standbein einfach irgendwie auf die Beine stelle.
War dann so, dass du sagst, körperlich ist es jetzt nicht mehr gegangen oder war es wirklich, dass du sagst, arbeitstechnisch hat sich das nicht mehr vereinbaren lassen? Und dass du sagst, okay, war vielleicht eh schon das Ende der Karriere, jetzt konzentriere ich mich lieber auf die Arbeit
dann. Es war halt schwierig. Also, mit 40 dann habe ich schon gemerkt, dass die Regeneration immer schwerer geworden ist. Und was ich auch gemerkt habe, es war nicht mehr so dieses Feuer da. Also es war nicht mehr so, dass ich einen Wettkampf rein bin und dann haben sie meinen Namen aufgerufen und dann hat es dir die Haare aufgestellt und das einfach so, das war dann nicht mehr so. Und dann habe ich einfach gemerkt, das bringt nichts mehr, dass man jetzt noch Wettkämpfe macht. Ich habe dann schon 2008 einmal so, haben wir noch so einen Teamwettkampf in Ungarn gemacht und 2009 habe ich dann aus Spaß nochmal bei der Trackpool-Deutschen Meisterschaft mitgemacht, weil sie mich halt rausgefordert haben oder geärgert, die Jungen und so quasi, was möchten da die Alte jetzt noch? Und da habe ich sie ihnen nochmal zeigen müssen. Aber das war es dann so ziemlich. Aber das hat mir dann Spaß gemacht. Aber dann, ich meine, ich habe in meiner höchsten Wettkampfphase habe ich so 22 Wettkämpfe gemacht im Jahr. Das meiste waren mal 6 Wettkämpfe innerhalb von 5 Wochen. Und das geht dann schon auf die Substanz. Also da sich so regenerieren und rumfliegen, Zeitverschiebung, Jetlag, das war schon ganz schön anstrengend.
Das war dann auch die Zeit, wo das dann auch in Eurosport übertragen worden ist. Gell? Genau. Oder war das dann erst bei dir, wo du das dann so ein bisschen gemanagt hast?
Nein, das ist vorher auch schon gelaufen. Also die internationalen Wettkämpfe, die sind ja immer auf Eurosport gekommen. Die deutsche Meisterschaft ist ja etliche Jahre auf DSF gekommen. Da hat es eine coole Reportagen gegeben auf DSF.
Ja, aber, genau,
wie es dann Sport 1 geworden ist und haben es umstrukturiert und ja, da hat halt dann leider auch nur noch Fußball erzählt, wie halt in so vielen Fernsehsendern oder sonst was eigentlich schade ist. Auch Eurosport jetzt ist ja nicht mehr so ein Sender für alle möglichen Sportarten. Da siehst du ja auch nichts mehr. Ich meine, da musst du noch froh sein, wenn Leichtathletik kommt. Ich weiß gar nicht, ob es Gewichtheben noch bringen, wo sogar olympisch ist. Sogar das ist schwierig, weil da bringen es dann lieber aus Brasilien irgendeinen Drittliga-Fußball.
Wie gesagt, so, dafür war einmal Eurosport bekannt, dass auch, wie gesagt, Bodybuilding, Strongman, so Randsportarten, sage ich jetzt einfach mal.
Da war ja Sumo-Ringer, da war Timbersport, da hat es alles Mögliche gegeben. Also K1, das war wirklich interessant früher auf Eurosport.
Und jetzt bist du eigentlich dem Sport treu geblieben und du hast die Strongman-Meisterschaften veranstalten. Und was ich, letztes Jahr war natürlich durch Corona, wir haben zuerst schon geredet, Ausnahme, da ist natürlich nichts gegangen. Aber das ist ja eigentlich jedes Jahr, hast du ja mehr Meisterschaften aus dem Boden gestampft, oder?
Ja. Die Athleten sind mehr geworden, die Wettkämpfe sind mehr geworden. Und letztes Jahr hätten wir wirklich ein Rekordjahr gehabt mit 30 Wettkämpfen. Sowas hat es noch nie gegeben. Und dann kam halt der Corona-Hammer und der hat jetzt uns halt komplett aus der Bahn geworfen, bis leider jetzt, wo man noch immer nicht sagen können, wann geht es endlich los. Ich meine, die Athleten sind heiß, die Athleten können nicht trainieren, es ist eigentlich alles eine Katastrophe.
Ja, jetzt hast du da über die Jahre das aufgebaut. Waren das für Meisterschaften? Das kann ich nicht bloß, waren das regional Qualifier, hast du so ein Qualifikationssystem aufgebaut für die Deutsche? Angefangen, glaube ich, hat es ja nur mal mit der deutschen Meisterschaft oder im Strongman. Da hat es vielleicht ein paar einzelne Cups noch gegeben.
Genau, in den 90er Jahren war es ja so, da hat es ja keine verschiedenen Ligen oder sonst was gegeben. Da hat es halt dann einfach geheißen, da und da ist ein Strongman Cup. Und dann hat man halt mitgemacht. Und dann hat es einmal im Jahr die deutsche Meisterschaft gegeben. Das war so ab 96. Und vorher war eigentlich nur die FIBO dann unser, wo wir zusammengekommen sind. Und das war dann unsere deutsche Meisterschaft. Und ab 96 hat es eine offizielle deutsche Meisterschaft gegeben. Und dann ist über die Jahre halt mehr geworden. Und diese Newcomer Cups und das Ganze, das habe ich dann erst so ab 2001 oder 2002 habe ich das eingeführt. So zwei Ligen, dass man einfach für die Einsteiger was hat, dass die nicht einfach zu viel Respekt haben, wenn die dann gegen einen Franz Beil oder einen Uli Schwarz oder wie die damals alle die Top-Athleten geheißen haben, antreten müssen. Da habe ich gesagt, machen wir eine Liga zum Einsteigen, dass die sich jetzt ja ein bisschen rantasten können. Dann haben wir noch Gewichtsklassen eingeführt, bis 105 Kilo und drüber. Und jetzt gibt es ja in der Zwischenzeit schon drei Ligen. Wenn man Beginner Cup mitzählt, dann sogar vier. Also so ein Wettkampf, wo sich nur die Beginner treffen. Da darf man halt nur einmal mitmachen. Solange man halt noch nie einen Wettkampf gemacht hat, da ist man Beginner. Und der Rest ist halt dann dritte Liga, zweite Liga, die erste dann die Pro League. Und von der Pro League qualifiziert man sich dann zur deutschen Meisterschaft. Und die besten von der Deutschen natürlich wieder für internationale Wettkämpfe wie die Champions League, was ich ja seit 2010 auf der FIBO organisiert habe, ist immer internationalen Wettkampf für 100 Fernsehsender weltweit. Mir ist halt letztes Jahr auch ins Wasser gefallen.
Ja, leider.
Dieses Jahr, ob da überhaupt was wird. FIBO ist ja jetzt auf November verschoben.
Verschoben, ja.
Und, aber ich habe schon viele internationale Wettkämpfe, wie gesagt, von den kleinsten Liga-Cups bis zur deutschen, bis zur Europameisterschaft. Wir haben schon Team-Europameisterschaft gehabt, alles mögliche. Maistadion in Rosenheim haben wir das organisiert. Mhm. Also waren schon viele große Wettkämpfe dabei.
Ja, wie ist da der Qualifikationsmodus nochmal? Wenn ich jetzt da anfange, dann fange ich mit dem Beginner-Cup an und dann bin ich erst einmal dritte Bundesliga, oder?
Gibt's also man muss nicht mit dem Beginner-Cup anfangen. Also es gibt halt etliche, die wollen halt als erstes einen Beginner-Cup machen, weil das, da fühlen sie sich unter sich. Weil da sind halt Athleten, die noch nie einen Wettkampf gemacht haben und da sind alle gleich. Man muss aber nicht. Also man kann auch direkt in der dritten Liga einsteigen. Das ist ja das neue System, was letztes Jahr dann so richtig angelaufen wäre. Wir haben 2019 schon eine dritte Liga gehabt, aber ab 2020 hätten wir dann wirklich so ein System gehabt, auch mit dem Aufsteigen und wie das alles klappt.
Also ich muss jetzt bei der dritten Liga praktisch Punkte sammeln, dass ich dann in die zweite Liga aufsteigen kann. Versteht ihr es so
richtig? Genau. In der dritten Liga ist ähnlich wie in der zweiten, nur der Unterschied ist, wenn man jetzt einen Drittliga-Cup gewonnen hat, weil es gibt da viele starke Athleten, da sieht man, die sind einfach von Haus aus zu stark für die dritte Liga. Ja. Und dann sagt man, du bist so brutal, du hast jetzt einen Wettkampf mitgemacht, du kannst direkt in die zweite Liga. Also es bleibt dann einem Athleten überlassen, der sagt, nein, er will eine Erfahrung sammeln, bleibt jetzt noch ein bisschen in der dritten oder er steigt halt direkt in die zweite Liga auf. Ja. In der zweiten Liga ist so, da sammelst du auch über das ganze Jahr Punkte. Gibt es ein Punktesystem, die Top 20 von jedem Wettkampf bekommen halt Punkte. Ende vom Jahr gibt es dann den Deutschland Cup Champion, wo die besten 30 nach der Rangliste eingeladen werden. Und da wird dann praktisch der Zweitliga-Champion ausgemacht.
Ja.
Und die besten 5 dürfen dann in die erste Liga aufsteigen. Also die ersten 3 müssen und die ersten 5 können. Also der vierte und der fünfte, wenn die jetzt sagen, ja, für die erste Liga ist man fast ein bisschen schwierig, ich mache lieber noch ein Jahr zweite Liga, ist auf jeden Fall möglich. Wenn sie aber noch ein Jahr drauf wieder unter den ersten 5 sind, dann müssen sie auch aufsteigen.
Ist es dann auch wie in der Bundesliga, dass ich dann sage, ich bin jetzt in der ersten Liga und bin schlecht, steige dann wieder ab?
Nein.
Oder bleibe ich daran?
Wenn man sich mal den, praktisch ja die Pro League, also die Profis im Anführungszeichen, wenn man sich den Status erkämpft hat, wird man immer Pro League Athlet bleiben. Also das geht nicht. Und es wäre dann wieder unfair den Zweitliga-Athleten gegenüber, wenn einer sagt, ja, da bin ich vielleicht nicht deutscher Meister geworden und hat sich vielleicht vorgestellt, ja, lieber nicht, gehe wieder in die zweite Liga und gewinne da alles. Das geht nicht. Also wenn, dann bleibt man immer in der ersten Liga.
Wie kommt man zum Strongman, wenn das jetzt irgendjemand sieht? Im Bodybuilding ist ja mittlerweile, sage ich mal, nicht einfach, aber halt einfacher. Da muss ich nicht erst einmal 10 Jahre trainieren, wie so wie es früher war, sondern da kann ich ja relativ schnell einmal in der Bikini-Class oder in der Men's Physik-Class starten. Kann man, ganz überspitzt gesagt, kann man die Beginner-Class mit der Men's Physik-Class im Bodybuilding vergleichen? Oder sagst du, eine gewisse Grundsubstanz sollte man da natürlich schon mitbringen? Oder wie leicht oder wie schwer sind die Disziplinen?
Ich glaube, das kann man schon so ungefähr vergleichen, weil ich meine, in der Men's Physik kann man ja auch nicht starten, wenn man nur ein halbes Jahr trainiert hat. Also ich glaube, dass auch diese Athleten schon mindestens 2-3 Jahre, schätze mal, trainieren, bevor die auf die Bühne gehen. Und das ist sicher in der dritten Liga genauso. Logisch, es müssen natürlich schon einige Werte passen. Wenn man die Disziplinen nicht schafft, dann bringt es natürlich nichts. Dafür haben wir ja Stützpunkte in ganz Deutschland, wo man dann die Disziplin mal ausprobieren kann. Findet man alles auf der GFSA-Seite, auf der Homepage. Und da kann man dann hinfahren, die Disziplinen ausprobieren. Wir haben ja ein Archiv von den ganzen Wettkämpfen, wo die Ergebnisse drinstehen. Und da kann man ja mal schauen, wie schwer haben die da gemacht und schaffe ich das auch. Aber ich würde mal sagen, das kann man schon mit Men's Physik so vergleichen. Also wenn einer ein paar Jahre trainiert, vielleicht auch gar nicht so lange, weil wir haben schon Athleten gehabt, die haben ein halbes, dreiviertel Jahr trainiert, wenn die schwer körperlich gearbeitet haben und haben eine gute Voraussetzung. Das ist ja auch immer so Genetik-Sache. Kraft ist ja auch Genetik, wie jetzt im Bodybuilding, dass man gut ausschaut. Da kommt es ja auf die Muskelbäuche und alles Mögliche an. Bei uns ist halt hauptsächlich funktionelle Kraft, also dass man auch mit unhandlichen Dingen umgehen kann und mit Gewichten laufen und Gewichte bewegen. Das ist ja viel Genetik. Und da kann es natürlich auch schon sein, dass einer ein Jahr oder dreiviertel Jahr trainiert hat und dann macht er schon seinen ersten Wettkampf. Also es gibt alles.
Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, jetzt muss ich vielleicht vorher, was weiß ich, Crossfit machen oder Kraft-3-Kämpf. Das ist ja doch ein bisschen anders von der Belastung Strongman.
Ja, also Voraussetzung ist auf keinen Fall. Die Basis wäre natürlich gut, wenn man in den Grundübungen stark ist. Was wir schon oft gesehen haben, sind Jugendliche, die schon Gewichtheben gemacht haben, sind meistens die besseren. Die Powerlifter, die sind alle ein bisschen steif, was wir so gemerkt haben, weil einfach die mit den wenig Wiederholungen und einfach nur auf der Stelle stehen, die tun sich oft schwer, mit Gewichten zu laufen. Die Gewichtheber, die sind sehr explosiv und beweglich, die tun sich da viel leichter. Aber wenn einer schon mal lang Powerlifting gemacht hat, die sind oft sehr steif. Ich meine, bei den Standarddisziplinen im Kreuzheben oder was über Kopf, wo sie auch statisch stehen, da sind sie sehr stark. Aber wenn es dann aufs Laufen drauf ankommt, dann wird es eher schwierig.
Wie würde jetzt einer vorgehen, der wo sagt, hey, das gefällt mir, das habe ich ja mal damals im Eurosport gesehen oder ich habe das auf der Bibel gesehen, würde mich mal interessieren, wie geht der jetzt ran, wenn er sagt, ich möchte einfach mal so einen Wettkampf mitmachen. Auch wenn er vielleicht noch nicht so weit ist, dass er sagt, in 2 oder 3 Jahren, ich meine, da ist er auch nicht, da kann er ja nicht so irgendwie einen Bodybuilding-Trainer hingehen und sagen, jetzt tun wir mal auf Strongman vorbereiten. Das ist ja mit Sicherheit alles viel, viel anders. Wie geht man da am besten vor? Wo wendet sich der hin?
Ja, also wie gesagt, Anmeldung auf den Wettkampf ist ja ganz einfach. Sobald die Ausschreibungen immer online sind auf der GFSA-Seite, kann man sich dafür auch anmelden. Aber ich würde es halt jedem empfehlen, vorher einmal zu einem Stützpunkt zu fahren und die verschiedenen Disziplinen ausprobieren. Weil mit Koffer laufen, das geht vielleicht noch, aber wenn man so eine Kugel in der Hand hat oder auch mit einem Yoke laufen muss, diesen Wheelflip, die Reifen oder auch der unhandliche Sandsack, das sind halt Geschichten, da ist immer nicht schlecht, wenn man das vorher schon mal in der Hand gehabt hat, weil das kann einen im Wettkampf dann schon ganz schön schockieren. Darum sage ich auch immer, es zählt eher wenig, was man jetzt Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben macht. Logisch ist wichtig, dass man in den Grundübungen stark ist. Aber es gibt Athleten, also wenn man, das kann sein, dass ich 2 Athleten habe und einer ist fast doppelt so stark in den Grundübungen und trotzdem ist der andere, wenn es dann um Disziplinen geht, nicht schlechter. Oder der Athlet ja eigentlich im Endeffekt, wo man sagen muss, der muss ja viel stärker sein, warum macht denn der jetzt mehr? Weil es kommt nicht mehr auf die Umsetzung an, von dieser funktionellen Kraft. Von daher empfehle ich halt, wie gesagt, jedem zum Stützpunkt zu fahren. Stützpunkte, wie gesagt, findet man auf der GFSA-Seite. Da die Disziplinen ausprobieren. Und wenn man sich gut fühlt, dann einfach mitmachen. Nicht zu lange warten, weil es gibt ja auch so viele, die sagen, ja, ich muss noch 5 Jahre trainieren, ich muss noch 6 Jahre trainieren. Da fragt man ja, wie schaut es denn jetzt aus? Willst du nicht einmal mitmachen? Nein, ich muss dann noch 1 Jahr trainieren. Das kannst du vergessen. Also die meiste Erfahrung sammelt man sowieso im Wettkampf. Einfach Spaß haben und mitmachen.
Ja. Und wie schaut da jetzt das Training aus, wenn ich sage, okay, jetzt fahre ich mal zu dem Stützpunkt und das ist was für ich. Gibt es dann da so Stützpunkttrainings? Weil ich muss ja, wie du schon sagst, wenn ich jetzt sage, jetzt mal, da haben wir bekloppter Kniebeugen und das ist natürlich nicht ganz optimal. Am besten ist natürlich an den Disziplinen immer zu trainieren. Wie stört das am besten auch deiner Meinung nach?
Ja, wenn es halt möglich ist, dass man sich vielleicht selber ein bisschen was anschafft oder baut oder so, mit dem man trainieren kann, oder halt dann zu einem Stützpunkt hinfährt. Also wir machen ja bei uns, für unsere Athleten, Stützpunkttraining. Die trainieren ganz normal die Woche über im Studio, machen da ihre Grund- und Kraftübungen und dann am Samstag ist halt dann Stützpunkttraining. Und da werden die Disziplinen, die Techniken und alles Mögliche, weil oft geht es ja auch um Technik. Also es ist nicht unbedingt so, dass jedes Mal so schwer trainiert wird, bis alle umfallen, sondern es ist ja viel Techniktraining. Wie mache ich richtige Wände beim Koffertragen? Wie greife ich den Sack? Wie greife ich die Kugel? Mit dem Harz, wenn es ist für die Kugeln, weil da meinen auch viele, mehr ist besser. Da weiß ich, das Gegenteil der Fall. Und wie setze ich einen Baumstamm am besten um? Wie greife ich einen Reifen? Das sind alles so Geschichten, die lernt man halt dann einfach nur bei den Stützpunkten. Da sind auch immer Leute da, die sich halt auskennen, entweder noch aktive Athleten, die das Training machen, oder halt Trainer, die wirklich wissen, was sie erzählen. Und da lernt man das am besten.
Ja, genau, wie gesagt, ich denke mal, dass da nicht nur rohe Kraft ist, so wie du sagst, sondern dass man einfach auch eine gewisse Technik braucht, genauso wie beim Gewichtheben. Das ist ja auch nicht einfach, oder den Baumstamm stemmen oder so. Das ist ja umsetzen und so, das gehört ja da alles dazu. Und das funktioniert ohne Technik nicht.
Genau, und so ist es. Und wie gesagt, funktionelle Kraft. Und es ist ja doch sehr komplex. Ich sage ja immer, das Strongman ist praktisch die Zehnkämpfer der Leichtathleten. Man muss ja sehr vielseitig sein. Man braucht Maximalkraft. Man braucht Schnellkraft, man braucht aber auch Kraftausdauer, wenn zum Beispiel ein sehr schwerer LKW, den man über 20 Meter ziehen muss und man braucht ungefähr 1 Minute, da braucht man schon eine ganz schöne Ausdauer. Also wenn der ganze Körper auf brutaler Vollspannung ist, alle Muskeln angespannt, da möchte man gar nicht glauben, wie man fertig ist, wenn nach dieser Minute. Aber man sieht es ja auch, sagen wir mal, wenn Sprinter, die laufen ja unter 10 Sekunden, aber wenn die alles geben in denen 10 Sekunden, da brauchst du auch nicht sofort ein Interview machen. Da denkst du, wie gibt es denn die 10 Sekunden, warum schnauft denn der überhaupt? Und so ist halt da auch. Also Ausdauer ist sehr wichtig und drum ist es ein Sport sehr vielseitig. Ich sage immer, im Powerlifting, da ist halt so, mei, wenig bewegen, viel essen, viel Gewicht bewegen. Aber im Strongman ist halt nicht so. Im Strongman, da muss man schon auch sehr athletisch sein.
Wie schaut das Training aus? Wie oft trainiert man da? Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt auch nicht so involviert beim Kraft-3-Kampf, aber ich höre immer, dass die meisten Kraft-3-Kämpfer so dreimal in der Woche trainieren.
Ja.
Ist das beim Strongman auch so, dass man sagt, Montag, Mittwoch, Freitag meinetwegen so Kraftübungen und am Samstag oder Sonntag dann am Stützpunkt trainieren?
Ja, also wir trainieren, also normalerweise so, dass wir viermal trainieren, vier bis fünf Mal, je nachdem, wie halt einer regeneriert. Meistens ist es so, dass die Jüngeren oder in die unteren Ligen öfter trainieren können. Die schweren Jungs, die dann schon in der ersten Liga sind und die einfach mehr Gewichte bewegen, die müssen halt mehr Pausen machen, um sich wieder zu regenerieren. Die trainieren dann immer so oft, aber ich würde mal sagen, mit Disziplinentraining sicher viermal. Also ich hab fünfmal trainiert, weil ich habe halt einfach einen Tag noch eingelegt, wo ich Ausdauer gemacht habe. Wo ich dann so Sprints und so Geschichten gemacht habe, das ist halt dann, wenn es zum Wettkampf hinging, weil man das am meisten gebracht hat, einfach für die Disziplinen. Aber ich würde sagen, also im Strongman-Bereich viermal ist das Mindeste.
Macht man da, wie du gesagt hast, Ausdauertraining tatsächlich auch, oder?
Ja, also ich habe es halt, für mich war immer, also was ich gemerkt habe, am besten entweder ich bin so Treppen gelaufen, also einfach Treppen bergauf, sind wir bei uns da immer in so einem das Leitzachwerk, das ist so, da sind so Rohre ewig rauf und da sind über 300 Stufen. Und wenn du da dann oben warst, da hast du schon ganz schön was gemacht. Oder ich habe halt dann Sprints gemacht auf der Tartanbahn. Immer so, normalerweise haben wir in einem Wettkampf 5-6 Disziplinen. Dann habe ich halt 5-6 Intervalle gemacht. Habe dann so 45 bis 60 Sekunden Vollgas, wo ich so schnell wie halt laufen konnte. Bin dann also mit einem Herzfrequenzmesser. Dann nach der Zeit bin ich dann wieder gegangen, bis der Puls wieder auf 120 war und dann bin ich wieder Vollgas 45 bis 60 Sekunden gelaufen, bin wieder gegangen, dann wieder gelaufen. Und das habe ich halt gemerkt, war für mich das Beste. Aber gibt es ja alles unterschiedlich. Die einen machen so, die einen so. Aber wichtig ist halt, dass man so wettkampfspezifisch trainiert, weil wenn man sonst zum Wettkampf geht, ohne Ausdauer, da haben wir schon viele gesehen, ein, zwei Disziplinen, da waren schon hinten im Eck und haben geeiert, weil einfach das Laktat so hoch war und die konnten sich nicht mehr regenerieren. Und wenn man viel
Laktat im Körper hat. Der Wettkampf, oder? Da dauert ja meistens den ganzen Tag der Wettkampf, oder?
Ja, wir ziehen das schon ganz schnell durch. Also eine Drittliga gehabt oder eine zweite Liga dauert meistens so 3 Stunden, 3,5 Stunden, wenn du vier Disziplinen durchziehst und bei jeder Disziplin an dein Maximum gehst. Da musst du schauen, dass du einigermaßen eine Grundlagenausdauer hast, dass du das durchziehen kannst.
Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, als Kraft-3-Kämpfer, da muss man fressen und rumliegen. Jetzt können wir, du hast ja eine Supplement-Firma. Jetzt wird mit Ernährung und auch Supplemente. Also ich weiß nicht, am Anfang war wahrscheinlich, weil die sind ja richtig massig alle, stellt man sich vielleicht als Außenstehender vor, essen, was reingeht und eigentlich nicht groß auf die Ernährung achten, aber ich denke mal, dass das mittlerweile auch anders ist im Strongman.
Nein, vielleicht das war so. Ja, genau, das war sogar bei meiner Zeit schon so, also dass man immer aufs Essen geschaut hat. Durch das Gewicht und das Körpergewicht und bei mir, wo ich auch noch 9 Stunden auf der Baustelle war, war natürlich das Problem die Menge. Also die Menge sauber zum Reinkriegen war sehr schwer, weil das einfach so eine riesige Essensmenge war. Aber ich habe immer geschaut, dass ich mein Eiweiß drin gehabt habe. Eiweiß war immer das Wichtigste. Da habe ich mal geschaut und den Rest habe ich halt dann mit Gainer, White Gainer und Eiweißshakes habe ich geschaut, dass ich dann die Kalorien und das Ganze so reinbringe. Weil wenn man das alles nur mit fester Nahrung machen würde und man braucht gut 6000 Kalorien, dann ist das schwer, sehr schwer, weil erstens Magen-Darm-Belastung ist natürlich nicht so optimal. Ich meine, zu meiner Zeit war es natürlich so, die Eiweißshakes, die es damals gegeben hat, die haben natürlich nicht so optimal geschmeckt als wie jetzt. Das kann man sich auch vorstellen. Das war ja alles nur in den Kinderschuhen. Die ganzen Aminosäuren oder sonst was es halt jetzt so gibt, ich meine, das hätte ich mir gewünscht, dass ich das schon alles gehabt hätte. Aber das war halt alles noch schwierig. Das nächste war natürlich, so richtig auskennt hat sich auch keiner. Und ja, dann muss man selber rum experimentieren. Dauert halt dann auch oft Jahre, bis man rausfindet, was ist jetzt das Beste, was soll man eher nicht machen.
Aber jetzt mittlerweile, denke ich mal, wird schon so ein System dahinter sein, oder?
Ja, ja.
Weil dann nur immer individuell, wo man sagt, das und das muss man einfach für sich ausprobieren, aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und möchte Strongman werden und du tust ihn betreuen, kriegt er von dir auf Glück gesagt einen Ernährungsplan, sagst du dem und das soll er essen oder sagst du, du ist gesund, schau auf dein Eiweiß und schau, was du essen kannst.
Wir geben dir natürlich schon Tipps, ich meine, Martina, ich meine, die macht ja Ernährungscoaching oder so, wenn es einer will. Ja. Das auf jeden Fall und je besser man sich das natürlich macht und je besser man das optimiert, umso mehr Leistung wird man herauskitzeln können. Also das haben wir auf jeden Fall immer wieder gesehen, wenn seine Ernährung optimiert und jetzt nicht unbedingt auf Kraftsport, ich meine, was wir schon Radfahrer gehabt haben oder wie gesagt, ja, Mountainbiker sowieso, Eishockeyspieler etc. Und da haben wir ein bisschen was verändert. Die haben auf einmal eine Leistung abrufen können, wo man eigentlich denke, ja, normal wir Strongman oder Kraftsportler werden immer eher belächelt und das sind dann olympische Sportarten. Aber von Ernährung haben die wenigsten so eine richtige Ahnung, um was man da wirklich mit Ernährung machen kann. Und das ist eigentlich schade, aber das ist ja auch so unser Credo auch vom FitGiant, dass wir die Athleten optimale Qualität bieten und Athleten zugeschnitten. Das heißt jetzt nicht, dass für normale, im Anführungszeichen, ist natürlich auch gut, die sollen ja auch auf Qualität schauen und nicht irgendeinen billigen Schrott. Aber es ist auf jeden Fall so, wir haben halt alles ausgelegt auf Athleten und darum muss halt auch funktionieren, es muss was gescheit sein.
Also die Firma FitGiant, das ist praktisch deine Supplement-Firma und die hast du ins Leben gerufen, gell?
Genau.
Wie bist du da drauf gekommen? Hast du gesagt,
das ist einfach so. Erstens, nachdem ich meine aktive Wettkampfkarriere beendet habe, habe ich mir gedacht, ich muss halt einfach irgendwo was anderes machen und was halt mit dem Sport auch ein bisschen zusammenhängt. Damals habe ich ja dann Martina schon gekannt und dann hat sich das einfach super ergänzt. Einfach ihr Wissen und dann die optimalen Supplements zusammenzustellen. Ich meine, das Portfolio wächst natürlich mit der Zeit. Jetzt haben wir viele Gesundheitssachen drin und ja, ich wollte halt einfach den anderen Athleten auch was bieten und wo sie sich halt darauf verlassen konnten, dass sie nicht übers Workout werden. Das ist für mich immer das Wichtigste, weil du meinst, du kennst die auch aus, was es ab und zu gibt und so. Das ist natürlich schon,
nicht gerade lustig. Also für mich war es wichtig, dass man sagt, okay, jetzt bin ich da Veranstalter und jetzt will ich da noch als Ergänzung, sage ich jetzt einfach mal, auch noch vernünftige Supplemente meine Athleten bieten oder
für die Athleten, genau. Ja. Und als praktisch als zweites Standbein, einfach ein bisschen für die Zukunft, habe mir gedacht, probierst es einfach und bin seitdem dabei geblieben und jetzt mit den ganzen Videos und das drumherum kommt sehr gut an, was Martina da macht, weil einfach ihr Wissen ist ja wirklich unglaublich und die Leute, die honorieren das auch.
Also ich denke auch mal, dass man auf alle Fälle, dass deine Supplemente eine sehr hohe Qualität hat und dass man da überhaupt nicht irgendwie was verkehrt machen kann, wenn man das da erreicht. Ja. Okay, also gerade im Leistungssport bezogen, ihr habt ja doch so den Zeltschein und so Sachen,
wo wirklich
Leistungssportler optimiert sind.
Den hat auch Martina extra für Athleten entwickelt und speziell für Regeneration, die halt Hochleistungen bringen müssen und dass man sie schnellstmöglich nach dem Training regeneriert, weil das ist ja immer das A und O, je schneller ich mich regeneriere, umso eher kann ich wieder trainieren, umso schwerer und härter kann ich das nächste Mal trainieren. Und das war unser Ziel einfach vor dem Zeltschein. Und jeder, der ihn bis jetzt ausprobiert hat, hat auch gesagt, das ist echt der Wahnsinn, was das für ein Unterschied ist. Also natürlich diejenigen, die halt auch gescheit trainieren, wenn einer jetzt zweimal in der Woche so Larifari, sage ich jetzt mal, ein bisschen ins Fitnessstudio geht, da reicht sicher auch ein Whey-Shake nach dem Training, der braucht keinen Zeltschein. Aber wenn einer wirklich sagt, er möchte es jetzt ambitioniert machen und wie gesagt, auch da wieder nicht nur für Kraftsportler, da haben wir auch alle möglichen anderen Sportarten, die das einnehmen, Triathleten haben wir etliche, die sagen, das ist sensationell. Einfach die Regeneration ist so erhöht. Und das war halt das Ziel dahinter. Und Martina hat den wirklich optimal zusammengestellt.
Also wie gesagt, ich kann die Produkte auch bloß weiterempfehlen. Die kommen bei dir auf der Internetseite, FitGiant, glaube ich, heißt die. bestellen. Oder wenn einer nähere Infos auch will und gerade in Sachen Ernährung und so ist, Martina Olisch auf Fitschein TV, was auf YouTube. Oder?
Power TV.
Olisch Power TV, genau. Ja. Kann man sich das auf alle Fälle mal anhören und ich denke mal, also bei mir gehören es auch regelmäßig dazu, die Videos zum Stamm, weil man einfach immer was dazu lernt.
Ja.
Muss man ehrlich sagen, ja.
Und wir haben ja einen Blog, da kann man es auch nochmal nachlesen. Also von dem her, ja, sind wir da schon ganz gut aufgestellt und es wird ja immer besser. Und das ist ja das Ziel und es freut dann jedes Mal, wenn uns dann wieder Kunden schreiben und sagen, du, wieder super und bedanken sich und haben was gelernt und haben gesagt, jetzt haben wir das mal ausprobiert und es wirkt super, sondern auch für den Darm und auch die Mädels und mit unseren Inulin und Akazienfaser. Also Darmgesundheit ist ja ganz wichtig und da haben wir super Feedback.
Ja, was ich halt da so gut finde, dass nicht nur, wie sagt man, den theoretisches Wissen ist, sondern eigentlich auch mit praktischem Wissen kombiniert. Weil oft ist ja mal, wenn irgendeiner Theoretiker ist und das kann man dann in der Praxis nicht umsetzen, hilft es ja oft nicht so viel.
Ja, ja.
Und andererseits, wenn es dann oft einmal nur praxisorientiert ist, wo man dann oft einmal die Hände über den Kopf zusammenschlägt, und bei euch ist halt wirklich eine gute Mischung.
Ja, ja. Ja, das ist schon, es ist auf jeden Fall so. Also das gibt es wahrscheinlich eher selten, dass bei einer Firma, dass man halt das Praktische, das Theoretische und dass das so kombiniert wird. Weil entweder hat man dann, wie du schon sagst, die reinen Theoretiker oder Verkäufer, aber wenn es dann ins Detail geht, dann schaut es eher schlecht aus und ja, zum Glück haben wir bei uns halt beides. Oder
Ja, ich denke mal, das ist ein Riesenvorteil auf alle Fälle.
Ja.
Okay. Ja gut, ich glaube, ich hätte es meiner Seite sogar schon. Jetzt sage ich vielen, vielen Dank, Heinz, dass du so lange Zeit genommen hast.
Schön war's. War ein
sehr interessantes Gespräch.
Ich sage auch Dankeschön.
Und vielen Dank. Servus.
Dankeschön. Bis dann. Pfiat dich.